willkommen zu einer neuen Folge von Podcasten geht ins Kino mit
Konrad
und Sebastian. Ja, wir reden hier über Filme, aber das wisst ihr, wenn ihr diesen Podcast angeklickt habt. Wir haben wie immer ein Thema, das ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt, aber wie immer halten wir es trotzdem geheim
für Leute, die genau. Aber vielleicht seid ihr, weil es gibt auch bei so Podcast-Apps, dass es auch so automatisch abgespielt wird, so wenn das in deinen Abos ist. Deswegen vielleicht für diejenigen, die das jetzt automatisch abgespielt bekommen, lasst euch überraschen.
Genau. Vorher sprechen wir noch über ein paar Filme, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Aber davor möchte ich noch ein bisschen Diskurs machen.
Das ist gut. Ich bin immer für Diskurs zu
haben. Ich habe ja immer meinen Finger am Puls des Diskurses.
Tief drinnen.
Ja, wenn ich ihn nicht gerade in die Wunde der Gesellschaft lege. Ja. wollte ich dir nur eine Frage stellen, weil das habe ich irgendwie in meinen Social Media Feeds, wurde das in letzter Zeit so ein bisschen diskutiert. Und zwar hatte jemand gefragt, was die letzte Filmfigur war, die letzte originale Filmfigur, die irgendwie als Ikone, also so einer Popkultur-Ikone geworden ist. Hm. So in dem ursprünglichen, ich glaube, es war auf Twitter, wo der Post war, ihm war irgendwie als letztes Jack Sparrow eingefallen. Dann in so Diskussionen danach sind noch einige danach genannt worden, die Minions, Furiosa. Gestern habe ich einen TikTok gesehen, wo jemand sagt, dass die jüngste Figur, die ihm einfällt, ist Judy Hopps aus Zootopia. Was, glaube ich, mehr ein US-Ding ist, dass diese Figur als ikonisch gelten kann.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe den einmal... Denken die Leute so viel über Zootopia nach?
Nein, der hat halt so eine Furry-Fanbase.
Ja, das verstehe ich, ja.
Aber dass der so irgendwie, weil, also ich würde auch, ich vergesse auch immer, dass er existiert.
Ja, aber da kommt bald eine Fortsetzung.
Ja, Ich denke, also wo ich oft dann denke, ist dieses Zootopia Abortion-Comic. Mhm. Das war so ein Fanfiction-Comic, wo irgendwie Judy Hopps Abtreibung hat. Aber ja, ist für mich jetzt keine ikonische Figur, aber was wäre so die jüngste Figur, die dir einfällt, die, also das war, glaube ich, nicht im Original-Tweet, aber Jason Pardrin, bekannt als David Wong, der Autor von John Dies at the End, der hat in einem TikTok irgendwie den Halloween-Kostüm-Test dazu vorgebracht. Also was sind die jüngsten Popkultur, also Filmfiguren, originale Filmfiguren, die ein für die meisten Menschen erkennbares Halloween-Kostüm wären. Es ist gar nicht so einfach. Man würde denken, dass es jedes Jahr was gibt, aber nicht wirklich.
Naja gut, die Frage ist halt, ich meine, Disney hat natürlich sehr viel. Ich meine, jetzt, wo fängst du bei Marvel an? Ist Marvel schon ikonisch in der Hinsicht?
Ja, aber das sind halt keine originalen Filmfiguren.
Also meinst du mit original? Okay, ja, verstanden. Okay, ich hab's verstanden. Ist nicht so einfach. Ich meine, ikonisch bedeutet halt für mich auch ein bisschen, dass nicht nur eine Quelle dieses Bild reproduziert, sondern halt sich mehrere das annehmen und sich halt, wie gesagt, ein Kostüm draus basteln oder Fanart malen oder sonst was, ne? Aber nur weil Disney irgendeinen Star Wars Charakter überall drauf druckt, wird halt nicht ikonisch, ne? Ja, original. Original. Also, ich hätte jetzt irgendwie so Frozen, Elsa.
Ja, auf jeden Fall.
War jetzt für mich, wäre so für mich so das, wo ich auch auf jeden Fall dran denken würde, weil halt wirklich auch mittlerweile auch so generationsübergreifend, weil damit ja heutzutage immer noch Kinder.
Vor allem meine Nichte ist voll im Frozen.
Und Frozen, Frozen also. Ja, genau. Und dann gibt's die ganzen Taschen und die Federmäppchen und ja.
Ja. Ja, genau. Was mir spontan eingefallen ist aus diesem Jahr, was man noch nicht ikonisch nennen kann, aber das Potenzial hat tatsächlich, also was zumindest dieses Jahr, glaube ich, den Halloween-Kostüm-Test bestehen würde. Ich weiß aber nicht, ob es die Staying Power hat fürs nächste Jahr. Ist die Figur aus Weapons. Ich sag's mal vage, aber wenn man den Film gesehen hat, weiß man, welche Figur gemeint ist.
Okay.
Da gibt es eine Figur, die die, glaube ich, spezifisch dafür designt ist, als Halloween-Kostüm getragen zu werden. aber ja, ansonsten, also Benoit Blanc hätte noch das Potenzial, aber hat kein so klares Kostüm.
Ja, der sieht ja auch jeden Film anders aus.
Eben.
Ja, das Problem ist ja auch, dass ich würde jetzt mal behaupten, dass die Filme gar nicht mehr diese Transgressionskraft haben, dass sie quasi so alle möglichen Schichten der Gesellschaft erreichen und dann halt sich das so verselbstständigt und zu einer Ikone wird, ne? Also, ja. Deswegen wäre zum Beispiel mein Widerspruch, also mein Einspruch gegenüber Weapons zum Beispiel, das ist halt so ikonisch, ist es dann halt wirklich nur für so ein kleiner Teil vom Publikum. Ja, ich glaube viele, aber der Fall von Elsa jetzt nur oder so ist halt, dass manche vielleicht gar nicht den Film gesehen haben, trotzdem wissen wir, dass das ist.
Das stimmt, genau, das ist auch mit dem originalen Beispiel mit irgendwie Jack Sparrow. Ja, ansonsten, also.
Schwierig, weil auch die ganzen großen Mainstream-Filme und Blockbuster sind ja oftmals auch nicht keine originalen Filme.
Nee, und auch, also ich finde auch Animationsfilme nach Frozen gibt es nicht so super viel, ne? Also, wie gesagt, bei Zootopia würde ich schon nicht so ganz zustimmen.
Und ja, nee, ich würde auch sagen, dass das von den neueren Disney-Filmen ist Frozen der absolute, der ikonische Film.
Ja. I mean, I guess du könntest dich als eine der Emotionen aus Inside Out verkleiden. Aber auch nicht, also ja. Ikone sehe ich da auch nicht. So.
Ja, auch bei den Pixar-Filmen. Und da gab es ja so genug, also Wall-E finde ich irgendwie schon ikonisch.
Ja.
Nemo oder Marvin in dem Fall. Aber von den neueren Filmen. Aber interessant, es ist immer so eine Tendenz zum Animationsfilm. Bisher, weiß ich nicht. Also
es ist Animationsfilme und dann sind es so... Interessanterweise ist vielleicht auch ein Grund, weil viele, die mir einfallen, so auch so in der Zeit um Jack Sparrow rum, sind Comedy-Figuren. Und vielleicht also auch da so, weil zum Beispiel, also Austin Powers, Borat, Ron Burgundy, das sind alles und sowas gibt es
auch nicht.
Das sind
halt sehr klare Figuren.
Ja, genau. Mit klarem Kostüm.
Die haben eine Klarheit, die haben irgendwie eine Kantigkeit, einen Charakter, was Karikaturhaftes und dementsprechend. Ja, sind natürlich in der Komödie zu Hause, aber haben dadurch auch so einen Wiedererkennungswert. Du kannst sie quasi abstrahieren auf so ein Chibi oder was auch immer, du würdest sie trotzdem erkennen.
Ja.
Genau, ja. Und der Look von Jack Sparrow, wenn er jetzt wirklich nur so ein ganz klassischer Pirat wäre, dann wäre er weniger ikonisch. Also das Kostüm macht auf jeden Fall auch viel her, auf jeden Fall.
Und was mir dabei so eingefallen ist, es gab es auch sehr, sehr lange keinen neuen, so ikonischen Slasher, Bösewicht mehr, weil so die...
Art the Clown?
Ja, das ist doch nur ein generic Clown, oder? Oder hat der irgendwas Spezifisches an sich? So?
Weiß nicht, der hat zumindest Wiedererkennungswert, weil er halt keine klassische Clownsnase hat und so ein sehr spezifisches Make-up und diese Hakennase. Und ja, aber ja, wie gesagt, ist auch für mich ein zu kleines Publikum, weil wer guckt schon Terrifier? Also deswegen...
Generell diese Michael Myers, Jason Voorhees, irgendwie, diese Art des Slasher ist ja so ein bisschen irgendwie ausgestorben, ne? Die Maske von dem Kidnapper in Black Phone ist sehr spezifisch und wiedererkennbar, aber das hat auch keiner gesehen.
Ja, und trotzdem gibt es da einen zweiten Teil jetzt so.
Ja, also es haben halt Horrorleute gesehen, aber es hat jetzt keine so Mainstream-Penetration.
Nee, hat's nicht, nee. Nee, das ist ja das, ich würde sagen, das eigentliche Hindernis für Ikonhaftigkeit.
Ja, finde ich interessant, irgendwie drüber nachzudenken. Wenn jemandem noch irgendwas einfällt, was more recent ist, dann könnt ihr uns das gerne irgendwie schreiben, weil es mich tatsächlich irgendwie interessiert.
Ja.
Weil eigentlich denkst du...
Aber so, mit den Minions bin ich auch zufrieden.
Ja, das...
Die Minions haben zu Recht gewonnen.
Die Minions haben zu Recht gewonnen, genau. Genau, so viel zu Diskurs.
Danke, das war das Diskurssegment.
Genau. genau, jetzt reden wir über ein paar Filme, die wir gesehen haben. Du hast einen, du willst über einen reden und ich über zwei. Vielleicht machen wir so Sandwich, damit
bin
ich nicht...
Ja, ich bin immer gerne in der Mitte.
Dann fange ich mal an mit dem Film The Smashing Machine von Benny Safdie mit... Dwayne The Rock Johnson und Emily Blunt. Eine Art Biopic über Mark Kerr, der so ein früher irgendwie Pionier von der Ultimate Fighting Championship war. Also diese Mixed Martial Arts Kämpfe, die mittlerweile extrem groß sind, zu der Zeit, wo der Film spielt, was so 2005 rum ist, war das halt noch recht neu und war halt auch sehr in der Diskussion, ob das legal bleiben soll und so. Und das ursprüngliche Konzept von so Ultimate Fighting war ja irgendwie, verschiedene Kampfkünste gegeneinander kämpfen zu lassen, was ich gar nicht wusste, dass das mal das Konzept war. Mhm.
Das ist wie jedes Prügelspiel, ja, wie Street Fighter.
Ja, genau, im Grunde.
Oder Tekken, wo die immer ihre Kampfstile haben, aber sich, ja.
Ja, ich glaube, mittlerweile hat sich das in so ein Amalgam von irgendwie allem so.
Mhm.
Genau, wie gesagt, es geht um Mark Kerr, der so ein Pionier damals war. Und ja, es geht unter anderem geht es halt darum, dass er zum ersten Mal eigentlich Kämpfe verliert. Das ist irgendwie so sein Hauptkonflikt. Dass er so ein bisschen so einen Karriereabschwung hat, während irgendwie so sein bester Freund, der halt irgendwie auch so ein auch Ultimate Fighting-Kämpfer war und der eigentlich, wo man dachte, der wäre schon so langsam aus dem Alter raus, dass er was reißen könnte, während der halt so einen Karriereaufschwung hat. Und dann geht es um seine Opiat auf Deutsch, ne? Opiat-Abhängigkeit. Genau. Irgendwie ein weirder Film, weil ich nicht so richtig verstehe, warum er existiert. Also vor allem, was Benny Safdie daran gereizt hat. Also so, ursprünglich war es wohl Dwayne Johnson, kann man sich vorstellen, dass das irgendwie sein Projekt war so. Und Emily Blunt, die ja in Oppenheimer war, wo ja auch Benny Safdie mitspielt, hat ihn dann wohl mit Benny Safdie irgendwie in Verbindung gebracht. Aber was Benny Safdie in diesem Projekt reizt, habe ich nicht so richtig verstanden, weil der Film so, er verweigert sich so Biopic-Erzählen sehr, was ich erstmal nachvollziehbar finde. So. Also er erzählt alles so sehr matter of fact. Er ist so irgendwie pseudodokumentarisch, also es ist halt viel so, viel Handkamera, auch oft Szenen, wo es so ein bisschen aus so einer Distanz gefilmt ist, dass man irgendwie so, es aussieht, als würden die so heimlich in die Umkleide filmen oder so. Also es sieht alles sehr wie eine Doku aus. Es ist alles sehr unaufgeregt erzählt. Es gibt kein so Psychologisieren, wie es in Biopics immer ist. So, ne? Er kämpft nicht, um irgendwie die Anerkennung seines Vaters zu gewinnen oder so. Was ich alles okay und nachvollziehbar finde. Aber der Film geht damit halt so weit, dass man das Gefühl hat, er nutzt die Möglichkeiten eines Spielfilms überhaupt nicht mehr. So. Und ich habe da so ein bisschen recherchiert. Der Film basiert auf einer Doku, die heißt genauso, von 2005. Die ist heute schwer zu bekommen. Die kann man, also deswegen konnte ich sie leider nicht gucken. Aber anscheinend hält sich der Film in dem, was er tatsächlich zeigt, in dem, was man auf der Leinwand sieht, tatsächlich sehr sklavisch an die Doku. Und das erklärt für mich so ein bisschen, es erklärt für mich, warum dieser Film so weird ist, aber es erklärt für mich nicht, warum er dann existiert. Weil zum Beispiel seine Opiatsucht spürst du null, weil sie einfach nicht auf der Leinwand stattfindet. So, die wird erzählt, indem wir sehen, wie Emily Blunt, die seine Freundin spielt, seinen besten Freund anruft und sagt, ja, er hat eine Überdosis. Das sehen wir nicht. Dann geht er irgendwie in eine Reha-Klinik. Wir sehen aber auch nur, wie er da hingebracht wird und wieder abgeholt wird. Also wir sehen nicht, wie er da ist. Und er ist nach seiner Behandlung nicht anders, als er vorher war. Das heißt, diese ganze Opiatsucht wird uns nur erzählt, wird uns nur gesagt. Und das könnte ich in einer Doku, kann ich sowas nachvollziehen, weil du bestimmte Sachen vielleicht auch
nicht drehen kannst
oder nicht drehen möchtest. Mhm. So, ne? Aber in einem Spielfilm, da denke ich so, also warum dann einen Spielfilm machen? Und irgendwie ist alles so, es wird sehr viel gesagt, auch so dieser Konflikt mit, dass er zum ersten Mal verliert, so, also dass er, wir erfahren davon, das erste Mal, indem er ein Interview gibt und gefragt wird, was, wenn du verlierst, und er kann sich das gar nicht vorstellen, so. Aber das ist halt auch, also Interview ist halt auch keine filmische Darstellung. Es ist halt auch wieder so ein Talking Head von einer Doku im Prinzip,
ja.
Imitieren, so. Also irgendwie, ja, also als ein Film über Mark Kerr, über diese Figur, finde ich's total uninteressant. Aber er wird halt gespielt von Dwayne Johnson. Und das macht's auf so einer Metaebene ein bisschen interessant.
Mhm.
Weil Dwayne Johnson ist gut in der Rolle, aber er verschwindet nicht in der Rolle. Der hat halt so,
wo sie ganz viel Make-up eingesetzt
genau haben. Von dem Make-up-Artist, der auch Looper gemacht hat. das weirde Make-up von Joseph Gordon-Levitt in Looper. Oh. Und es hat einen ähnlichen Effekt für mich.
He returned.
Ja, dass es so weirdly uncanny wirkt. The Rock ist halt, er ist auf eine Art natürlich, macht es natürlich total Sinn, du willst eine Figur, die irgendwie in Wrestling und Kampf-Background hat, natürlich besetzt du The Rock. Aber auf eine andere Art ist er auch einfach komplett falsch für die Rolle, weil er 20 Jahre zu alt ist. Also er ist so alt, wie Mark Kerr jetzt ist. Und nicht so alt, wie er damals war. Mhm. So. Aber dadurch, dass er eben nicht in dieser Rolle verschwindet, dass du eben immer so das Gefühl hast, dass es The Rock, der spielt, liest man es automatisch auch so ein bisschen als einen Film über The Rock. Und The Rock hat ja auch in seiner Karriere dieses Ding von, zum Beispiel, dass er irgendwie nie einen Kampf verlieren wollte und so, ne? Und also The Rocks Karriere hat für mich ja auch so, hat für mich super interessant angefangen. Also als seine Filmkarriere. Aber wurde dann irgendwann, also so die letzten 10 Jahre war es nur noch so Imagepflege von der Marke The Rock.
Mhm.
Und da finde ich es dann irgendwie ganz interessant, dass The Rock jetzt eine Figur spielt, so die damit klarkommen muss, dass sie verwundbar ist, dass sie eben nicht so eine unverwundbare Maschine ist. Und da kann man dann die ganze Zeit so ein bisschen spekulieren, weiß The Rock, dass er da auch über sich so ein bisschen erzählt? So. Oder ist das ein Versehen so? Ist es ein Eingeständnis von The Rock über irgendwie so die letzten 10 Jahre seiner Karriere? Also auf der Ebene ist es dann ein bisschen interessant. Aber ob das genug ist?
Hat er denn wenigstens gute Kämpfe?
Nö. Kampfszenen dauern irgendwie 30 Sekunden und
Also da hat der Film auch kein Interesse dran. Nee, das wäre jetzt eigentlich eine Qualität vom Spielfilm an der
Stelle. Nö, absolut nicht.
Schade.
Also so irgendwie Kampfchoreografien oder so. Nee, das Interessanteste, was mit Kämpfen passiert, ist, dass in einem Kampf jemand einen Move irgendwie anwendet, der verboten ist. Und dann zuerst verliert in Anführungsstrichen Markeur diesen Kampf dann deswegen, aber kämpft dann halt darum, dass sozusagen das Ergebnis des Kampfes annulliert wird. Und aber es interessiert, also der Film interessiert sich mehr dafür, dass Markeur dann so einen bürokratischen Kampf hat, als für den Kampf selbst. Also ja, du hast vollkommen recht. Kämpfen wären, also es wäre eine Möglichkeit für so einen Film, mal was Filmisches zu machen. Aber macht er halt nicht. So. Ja, weirdes Ding. Ich weiß nicht so richtig, warum es existiert. Und ich finde es aus der Benny Safdie-Perspektive sehr rätselhaft. Benny Safdie hat ja, also die Safdie-Brüder haben sich ja ähnlich wie die Coen-Brüder irgendwie so getrennt. Aber anders als die Coen-Brüder sagen die Safdies ja wirklich, sie wollen nicht mehr zusammenarbeiten, weil sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben.
Okay.
Und nach dem, was man so hört, ist der Film von Josh Safdie, Sander, ne? Ist wohl mehr in dem Stil, den man von ihnen kennt. Und irgendwie weird zu denken so, okay, also hat Benny Safdie diese Partnerschaft jetzt aufgegeben, unser Erfüllungsgehilfe von The Rock zu sein. Also, was ein bisschen unfair ist, weil er hat auch Interesse, er hat auch irgendwie The Curse mit Nathan Fielder geschrieben und so, aber trotzdem, irgendwie eine bizarre Wahl für das erste Solo-Projekt von so einem interessanten Regisseur.
Mhm.
Ja.
Da möchte ich dich jetzt nach Brandenburg entführen.
Wow.
Ins
ferne Land Brandenburg.
Ja, das ferne Land Brandenburg, ja, weil ein Film, über den ich spreche, ist der neue Film von Christian Petzold. Ist jetzt schon bei ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate im Kino. Miroir numéro 3.
Chanel Nummer 5.
Chanel Nummer 5, wie ich ihn auch manchmal nenne. Genau. Und der spielt im spätsommerlichen Brandenburg, genau in der Uckermark. Und in dem Film geht's, also Paula Bär spielt wieder die Hauptrolle. Ich weiß nicht, wie. Du hast ein paar Petzolds gesehen. Ne?
Ja, ich glaube, seit
Undine
habe ich keinen mehr gesehen.
Ah, ja, genau. Da spielte sie ja auch schon die Hauptrolle. Ja. So. Angeblich ist das jetzt irgendwie der dritte von so einer losen Trilogie.
Das sagt Petzold aber ständig. Dass irgendwie
weiß ich auch nicht so richtig. Ich glaube, aber das ist einfach cool, sich Trilogien auszudenken. Ja. Thematische Trilogien. Ich glaube, das würde mir auch Spaß machen als Regisseur. Aber ja, Undine war so Wasser und Roter Himmel war Feuer und jetzt ist Luft mit Nummer 3. Was ein Klavierstück von Maurice Ravel ist. Also der Titel, was auch eine prominente Position im Film hat natürlich. Und Paula Bär spielt die Hauptrolle und sie spielt eine Klavierstudentin an der UdK, die irgendwie so ein bisschen mit ihrem Freund so ein bisschen im Clinch liegt. Die fahren jetzt irgendwie auf irgendeinen Trip nach Brandenburg und dabei verunglückt quasi, haben einen Autounfall und aus dem, ja, der Freund ist sofort tot und die Paula Bärs Figur, die kann sie da aus dem Auto toggeln, also aus dem Auto und liegt dann da an der Wiese und aber das zeigt der Film gar nicht. Das habe ich mir nur ausgedacht. Aber wird gefunden von einer Zeugin des Unfalls, nämlich Betty, gespielt von Barbara Auer, auch ein Staple für Petzold-Filme, die da in so einem Haus im Nirgendwo in der Uckermark wohnt mit ihrer Familie und die nimmt dann quasi Paula Bärs, genau, Laura heißt sie, Laura auf und dann entspinnt sich so eine, ja, also die Kritikerinnen nennen das mal so eine Sommerfantasie oder so ein Sommermärchen und so, ich weiß nicht so richtig. Es entspinnt sich halt so eine seltsame Scheinfamiliensituation, in dem auf einmal, ja, Paula Bärs Figur, Laura, nimmt dann so eine Art Tochterposition ein in dieser Familie, indem sie halt irgendwie sich halt aufpäppeln lässt von der Betty und die beiden Frauen haben dann auch eine intensivere Beziehung miteinander. Also freuen sich einfach sehr stark an und das hat aber so eine Dynamik wie eine Mutter-Tochter-Dynamik-Beziehung und die fängt dann einfach an zu leben und das ist also genau und der Vater, gespielt von Matthias Brandt, auch ein Staple, ein Petzold-Staple, der akzeptiert das auch und irgendwie, ja, alle akzeptieren das ganz weirdly und der Film spielt mit diesem Widerspruch zu dem, wie es eigentlich im richtigen Leben passieren wird.
Okay.
Weil du hast einen Unfall, dein Freund stirbt, du kommst, du ziehst da nicht plötzlich bei deiner Familie ein, die dich aufnimmt quasi. Ja. Und wirst deren quasi Scheintochter quasi. Und auch diese Akzeptanz für die Situation von beiden Seiten ist halt so das, was den Film so einen schönen Suspense gibt. Und gleichzeitig ist das aber alles auch so wholesome. Was ich mag. Weil du halt merkst, dass diese beiden Frauen sich brauchen. Und das nimmt der Film ganz stark heraus. Und diese Familie braucht Laura und Laura braucht diese Familie. Und es ist unklar so ein bisschen warum. Es wird jedenfalls nicht verbalisiert. Ich meine, das ist halt sehr typisch Petzold. Dass natürlich, Blicke machen da wieder alles aus in diesem Kino. Und es ist auch schön, dass es nicht verbalisiert wird. Weil ich finde, der arbeitet mit diesem Mystery. Natürlich gibt es ein Mystery. Was aber auch nicht jetzt mit einem Tusch irgendwie aufgedeckt wird, sondern so quasi fast beiläufig passiert. Und ich mag halt vor allem, dass die Figuren das Mystery auch schon, also alle kennen. Also wir spoilern ja hier auch, also weiß ja, ich jetzt nicht, deswegen werde ich jetzt gleich spoilern für Miroir Chanel Nummer 5. Denn die Familie hat gerade, also vor kurzem, ihre reale Tochter durch Selbstmord verloren. Diese Lücke springt nun quasi Paula Bärs Figur. Paula Bär, die aber selbst, also ihre Figur auch wiederum, wird so ein bisschen angedeutet, auch so suizidale Tendenzen hat, oder so eine gewisse, wird so ein bisschen angedeutet, auch mit der Eröffnungssequenz und so. Ich finde, der Film macht es auch gut, dass er es nicht alles so klar verbalisiert und alles so klar auszimmert. Und ja, und es gibt halt dieses, beide lassen sich ein auf dieses Spiel. Es wird wie so ein Spiel, wie so eine Fantasie, in dem sich beide Seiten drin verlieren. Aber in dem Moment, wo es ausgesprochen wird, es gibt dann nämlich Szene, wo quasi dann der Sohn ihr sagen will, ja, da gab's meine Schwester, ne, die hat sich umgebracht und du kannst sie nicht ersetzen und so. Was aber eigentlich Paula Bärs Figur ist, wissen wir nicht, dass sie das wirklich gesagt hat, aber ich gehe davon aus, dass sie es halt weiß. Aber in dem Moment, wo was ausgesprochen wird, verpufft halt diese Fantasie. Und dann zerbricht halt quasi auch, zerbricht auch dieses ganze Konstrukt. Und das finde ich schön, dass der Film das so, dass die Figuren halt mehr wissen als die Zuschauer und dass er das halt so thematisiert, dieses, wie das gesprochene wird. Das kann man fast so ein bisschen als so eine Art kleinen Mikrokosmos fürs Kino von Petzold nehmen, wie dann wirklich das Aussprechen dann das verpuffen lässt, die Magie verpuffen lässt quasi. Und ja, trotzdem Was ich dann auch mag an dem Film ist, dass er sehr positiv endet und dann quasi zeigt, was so ein Ausweg aus dem Ganzen auch aus. Und was man, auch Laura, also Paula Bärs Figur, muss ihren Schritt wieder zurück, einen eigenen Schritt raus in ihr eigenes Leben finden. Die Familie muss versuchen, zu dritt klarzukommen, so. Aber das passt, gelingt dem Film halt alles so schön auf so einer nicht so kitschig vordergründigen Art und Weise. Und wenn man den jetzt vergleicht mit anderen Petzold-Filmen, ist das jetzt irgendwie, würde ich sagen, trotzdem eher so jetzt die zweite Garde. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Phönix und auch kein Jella und auch kein Barbara. Das ist jetzt, das ist halt so zweite Reihe, so würde ich jetzt sagen. So, ne? Das ist schon wie Undine eigentlich eher so war. Aber ich hatte sehr viel Spaß. Ich mag halt gute Schauspieler sehen. Der hat einen Humor, der Film, der hat eine Leichtigkeit, die ich irgendwie gut finde. Ich glaube, ein Film, zu dem man gut kiffen kann. Okay. Also das ist so ein bisschen, ja, also ich finde irgendwie...
Wird, glaube ich, selten über Petzold gesagt.
Wahrscheinlich schon, genau. Ja. Aber der hat so einen Vibe-Charakter und der hat halt, er geht nur 86 Minuten, das muss man auch immer wieder vor ihm, wie schön das ist. Und ich liebe Barbara Auer einfach. Die gucke ich immer wieder sehr gerne und freue mich aber auch mal, wenn irgendwann Nina Hoss wieder zurückkehrt, das Kino von Petzold. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber aktuell würde ich sagen, würde ich empfehlen auf jeden Fall. Numéro 3.
Klingt gut, ja. Okay, ich habe noch einen Film gesehen, der auch im Kino kurz lief oder noch ein bisschen noch läuft, aber halt auch auf Netflix rauskam. Und zwar den neuen Film von Kathryn Bigelow, A House of Dynamite. Kathryn Bigelows erster Film seit 8 Jahren. Es geht darum, dass eine Nuklearrakete auf die USA zusteuert.
Uh-huh.
Und zuerst wird irgendwie vermutet, dass es irgendein Test ist und dass sie irgendwie irgendwo im Ozean landet. Aber dann stellt sich heraus, nee, sie steuert auf Chicago zu. Und wir beobachten dann, wie die verschiedenen Mitglieder so der Regierung und des Militärs und halt wie halt all diejenigen, deren Job es ist, auf sowas zu reagieren, darauf reagieren.
Eine starke Prämisse.
Auf jeden Fall. Man kann den Film auf zwei Arten, glaube ich, gucken. Oder der Film will, glaube ich, auf zwei Ebenen funktionieren, sage ich mal. Das eine ist als einfach so ein Thriller. Das andere als so ein Message-Film, weil er eröffnet halt auch mit irgendwie Texttafeln, die irgendwie sagen, so nach dem Kalten Krieg waren sich alle einig, dass Nuklearwaffen abgeschafft gehören, haben aber nicht gemacht, so, ne? Also es ist schon auch eindeutig ein Film, der dir sagen will, so, nukleare Waffen sind schon scheiße. ich finde leider, dass der Film auf keiner dieser Ebenen so ganz funktioniert. Auf der Ebene als Thriller funktioniert er zumindest für den ersten Teil. Dann aber nicht mehr, denn der Film hat eine sehr seltsame Struktur. Und zwar, also diese Rakete, die Flugbahn der Rakete ist irgendwie 19 Minuten. Du siehst halt zuerst quasi diese 19 Minuten aus der Perspektive des Situation Rooms.
Aha.
Dann springt der Film zurück und du siehst dieselben 19 Minuten aus der Perspektive irgendwie des Militärs. Und dann springt der Film nochmal zurück und dann siehst du dieselben 19 Minuten aus der Perspektive eines irgendwie so National Security Advisors, der dann mit dem Präsidenten auch. Und am Ende siehst du dann halt den Präsidenten, gespielt von Idris Elba, der quasi debattiert, wie reagieren wir darauf. Diese Struktur ist bizarr. So, also die ersten, also auf so einer reinen Genre-Ebene, also auf einer reinen Thriller-Ebene, das erste Durchspielen ist super spannend. Also bleibst wirklich, da werden wir gleich noch drüber reden, es ist halt irgendwie so Competence-Porn, also so, es ist ein sehr idealisiertes, also der Film zeigt die idealisierte Reaktion, nicht wie zum Beispiel die aktuelle US-Regierung wahrscheinlich
darauf reagieren würde
wahrscheinlich. Ja, also es sind irgendwie alles kompetente Leute, die das trainiert haben und die dann irgendwie so, siehst diesen Ablauf und so. Und es ist spannend. Das ist für dieses erste Mal spannend. Aber dann die zweiten Durchläufe, da siehst du einfach dasselbe nochmal. Das ist einfach nur eine andere Schnittfassung. Also es ist wie Rashomon, wenn sich alle einig wären, was passiert ist. So, es ist halt, also die machen halt wirklich früh so einen Zoom-Call miteinander, ne? Die verschiedenen, wo du halt auch schon die Stimmen des Militärs schon hörst. So, ne? Das heißt, es bringt dir überhaupt nichts, zum Militär dann noch zu springen. Und es ist halt wirklich so, also wer will denn so einen Zoom-Call aus der Perspektive von allen Teilnehmern sehen? Mhm. Das ist doch nichts. So. Also so jeder Durchlauf hat vielleicht noch so eine Szene, so eine zusätzliche Szene, die man sich vorher nicht schon komplett ausmalen konnte, aber es ist wirklich nicht viel. Es ist, größtenteils ist es wirklich einfach drei Schnittfassungen von einem Kurzfilm, die du hintereinander siehst. Und es nimmt dir jede Spannung irgendwie.
Und am Ende hoffst du dir, eine Rakete trifft einfach.
Ja, beim dritten Mal habe ich gedacht, ja, dann zeig mir doch wenigstens die Explosion, damit was passiert hier. So. Es sieht halt, dann dazu kommt auch, das ist ja das generell, was ich ein bisschen schade finde an Catherine Bigelows jüngerem Kino. Früher war Catherine Bigelow ja sehr stylisch, so, ne? Also ein Film wie Point Break ist ja super stilisiert, finde ich, so, ne? Zum Beispiel. Aber seit sie so Politkino macht, ist es halt auch alles, finde ich, so langsam, so langweilig pseudodokumentarisch inszeniert und so. Ja. Und es ist auch einfach nicht interessant anzugucken. Und dann kommt noch das Problem dazu, in der ersten Episode im Situation Room ist halt so die Hauptfigur Rebecca Ferguson, die super ist, und dann hast du zweimal dasselbe ohne Rebecca Ferguson. Mhm. Und niemand, der so charismatisch ist wie sie. So,
ja.
So die andere Ebene, als so ein Message-Film, es ist halt sehr so liberal-brained. Also so, die Message des Films so ist halt so, Atombomben sind scheiße so. Und gut, ich sag auch meine Meinung, egal was alle sagen, auch ich finde Atombomben blöd.
Ich möchte aus diesem Podcast aussteigen. Ich wusste nicht, dass du diese Meinung vertrittst.
Ja, ich bin ein Truth-Star, ich bin Maverick. aber so, was, also, was habe ich denn davon, dass mir ein Film sagt, dass Atombomben furchtbar sind? Da wird doch niemand was dagegen sagen. Aber wenn du wirklich irgendwie einen Film machen möchtest, der irgendwie als eine Form von, in Anführungsstrichen, Aktivismus funktioniert oder als ein Message-Film irgendwie gegen Atomwaffen funktioniert, dann musst du dich doch damit beschäftigen, warum haben wir denn noch Atomwaffen? So, ne? Und dann musst du doch irgendwie hinterfragen, so, warum sind irgendwie unsere Regierungen irgendwie so eng mit der Rüstungslobby zum Beispiel irgendwie verbandelt, ne? Und warum denken wir immer noch in dieser Kriegslogik, ne? So. Sowas macht der Film halt null. Stattdessen, also der Film ist super, auf eine weirde Art super unpolitisch. Also zum Beispiel erfährst du nie, wer überhaupt diese Atomrakete abgefeuert hat.
What?
So, es ist halt die ganze Zeit so offen gelassen, dann wird so, vielleicht waren es die Russen, aber sie sagen, sie waren es nicht und wir glauben ihnen auch, dass sie es wahrscheinlich nicht waren und so. Das ist generell so ein Ding, was Filme im Moment oft machen. Zum Beispiel Top Gun Maverick hat das auch gemacht. Es war ja lange so, dass so, klar, karikaturhaft irgendwie immer die Russen oder die Chinesen oder was auch immer so die Bösen waren so. Und irgendwie ist es bei Hollywood angekommen, dass es nicht so geil ist. Aber die Lösung, die man dafür gefunden hat, ist einfach komplett zu verschweigen, woher denn, also mit wem denn ein Konflikt stattfindet und ob er stattfindet und so.
Ja, unwichtig.
Ja, und aber
die USA gehen trotzdem rein.
Das Ding ist halt, dadurch schaffst du trotzdem noch eine Gegenüberstellung von die USA und die anderen.
Ja.
Ne? Es ist noch immer, die USA haben eine Rakete irgendwie. Jemand von außen hat eine Rakete an die USA so gefeuert. So. Und wir sollen halt Angst um Chicago haben, aber ob wir Angst um den Rest der Welt haben sollen, weiß ich nicht. Also wie gesagt, es gibt durchaus, dieser National Security Advisor ist irgendwie jemand, der dann sehr dagegen argumentiert, irgendwie gegen einen Gegenschlag argumentiert und so.
Ja, aber sorry, also wie soll man denn Gegenschlag machen, wenn man nicht weiß, von wo die kommen?
Eben genau das. Es ist so weird, weil der Film, ich muss jetzt auch spoilern, weil das Ende von diesem Film ist fucking coward shit. Der Film endet damit, dass Idris Elba als der Präsident entscheiden muss, Gegenschlag oder nicht. Und ihm wird dann von so einem Militärtypen irgendwie so ein Menü gereicht, wo es so die Optionen gibt, so welche Arten von Gegenschlag gibt es. Bisschen Gegenschlag, heftig, Ende der Welt. So. Und gleichzeitig ist er irgendwie
einfach scharf, doppelscharf.
Ja, und gleichzeitig ist er irgendwie am Telefon mit mit diesem National Security Advisor, der sagt nee, und der hat dann einen Militärtypen neben sich sitzen, der sagt ja. Und er entscheidet sich nicht, sondern der Film endet einfach. Und was da bei mir rüberkommt, so, also was, glaube ich, so ein bisschen die Intention war, ist so, dass du so sagen willst, so, ja, wenn es überhaupt zu dieser Entscheidung kommt, dann ist es eh schon zu spät, weil klar, der Film schon eindeutig gegen die Existenz von Nuklearwaffen ist. So. Aber trotzdem sind das nicht gleichwertige Optionen. So, ne? Trotzdem, wenn es aus irgendeinem Grund zu dieser Situation kommen sollte, gibt es da eine klar richtige Entscheidung. So. Und es ist halt einfach, es ist so eine komplett, am Ende so eine komplett abstrakte Frage von, in einer hypothetischen Welt entscheidet ein hypothetischer Präsident über einen hypothetischen Gegenschlag gegen einen hypothetischen Feind. Und der Film kann sich noch nicht mal irgendwie, also traut sich noch nicht mal zu sagen, was wäre denn der Feind? Was wäre, wo könnte es denn herkommen? Und was würde das bedeuten? Also wie, inwieweit würde das die USA, wären die USA dann implicated? Also, ne, weil wenn irgendjemand eine Nuklearrakete auf die USA abfeuern sollte, das würde nicht ohne Grund passieren. Aber der Film sieht keinen Grund. Der Film sieht das als so ein isoliertes Ereignis von, das könnte halt passieren und es wäre eine Katastrophe, wenn das passiert. Aber sowas passiert halt nicht einfach so, sondern es passiert in einem, so wenn, würde es in einem komplexen politischen Geflecht passieren, womit der Film sich nicht beschäftigen will.
Ja, wir nehmen diesen Podcast übrigens kurz nach dem 27. Oktober, dem sogenannten Arkhipov Day auf, also dem Tag, an dem Wassili Alexandrowitsch Archipow verhindert hat, dass die Welt zugrunde geht durch einen Gegenschlag in der Kuba-Krise.
Indem er quasi
einen Befehl verweigert hat.
Ja, genau, ja.
Genau, richtig. Wahrscheinlich einer der wichtigsten Menschen in Menschheitsgeschichte. Wahrscheinlich ein Film über diesen Menschen wäre wahrscheinlich, hätte mehr Aussagekraft als der Film von Kampf.
Tatsächlich, weil das vielleicht auch, also das hinterfragt halt auch das System so, ne? Weil es wird halt, eine Figur sagt dann an der Stelle explizit so, we did everything right. So. Und ich glaube, das ist auch, was der Film sagen will, so dass die machen alle alles richtig. Aber vielleicht sollten wir mal das System hinterfragen, das überhaupt Menschen in diese Situation bringt und so. Und das System ist nicht nur abstrakt, Nuklearwaffen existieren, sondern es existiert auch eine Logik, nach der Nuklearwaffen in Anführungsstrichen existieren müssen. So, und die wird nicht hinterfragt, die Ideologie dahinter. So.
Ja.
Ja, anyway. Aber damit
sind wir beim Thema schon?
Sind wir in gewisser Weise beim Thema, weil Competence Porn wird, glaube ich, auch vorkommen.
Competence Porn.
Unser Thema heute ist, wir haben es Most Cinematic Jobs genannt. Also
Film, die filmischsten Berufe.
Die Idee dazu kam mir, als ich für unsere erste Folge hatte ich nochmal Do the Right Thing geguckt. Und zufällig hatte zur gleichen Zeit ungefähr hatte der Criterion Channel so eine Sammlung, sie haben es irgendwie 90s Soundtrack Movies genannt. Und da war unter anderem der Film Gross Point Blank dabei. Und in beiden Filmen kommen so Radio-DJs vor oder Radiomoderatoren. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich das irgendwie immer super finde, dass ich Radiomoderatoren in Filmen total mag. Und hab dann mal irgendwie überlegt, so. Oder hab gedacht, wir könnten mal überlegen, was sind dann irgendwie andere Berufe, die wir gerne in Filmen sehen. Ja, vor allem Radiomoderator ist ja erstmal vielleicht unintuitiv, dass das sehr filmisch ist, weil es ja eigentlich aus einem Audiomedium kommt. Aber ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich finde es gerade deshalb irgendwie ganz interessant, solche Figuren in Filmen zu sehen, weil du halt automatisch was siehst, was du normalerweise eben nicht siehst. Also normalerweise hörst du Radiomoderatoren ständig, aber du siehst eben nicht irgendwie ihre Umgebung so.
Ja, es gibt so eine Schlüssellochperspektive auch,
ja,
ne? auf bestimmte Berufe, wo man sonst keinen Einblick zu hat. Bei Radio-DJs würde ich, glaube ich, noch hinzufügen, dass die Tätigkeit an sich im Film noch so formale Auswirkungen hat, weil du halt dadurch sowas hast wie, du hast eine Gesprächssituation, wo eine Person mehrere anspricht. Du kannst zu diesen mehreren hinschneiden. Ja. Du kannst, hast Voice-Over, gleich so ein bisschen so eine Voice-Over-Gestaltung mit drin. Musik kannst du ganz anders, wird ganz anders Teil der Erzählung. Also auf jeden Fall, der Beruf an sich hat schon mal eine Auswirkung auf auch auf den Film sehr stark.
Stimmt, genau. Also. Das wird ja auch oft als so ein erzählerisches Mittel genutzt, fast so Greek Chorus-mäßig, zum Beispiel in Do the Right Thing, wo du halt immer mal zwischendurch zu so einem Radiomoderator schaltest. Ja, und du kannst natürlich auch eine Spannung herstellen zwischen dem, was das gedachte Publikum im Film hört und dem, was du als Zuschauer siehst. Also zum Beispiel, dass irgendwie sie einen Song anmachen und dann das Publikum weiß, du hört nur diesen Song, aber du siehst irgendwie was anderes, was passiert, irgendwie was.
Ja.
Ja. Genau, also das war irgendwie meine Inspiration für dieses Thema und dann haben wir mal irgendwie überlegt.
An das, woran ich als erstes denken musste, und das ist da wahrscheinlich ein zweischneidiges Beispiel, der wahrscheinlich am häufigsten dargestellte Beruf im Film und Fernsehen ist die Polizei. Und so Detektivarbeit, konkret jetzt, Ermittlung von Fällen, hauptsächlich Mordfällen, was natürlich ja früher im Kino sehr präsent war. Du hast auch die Private Eyes, die Private Detectives im Film Noir, wo die Ermittlungsarbeit im Vordergrund steht. Dann durchs Fernsehen natürlich, das Fernsehen läuft über mit Krimis, dementsprechend, ja, ist da auch die Frage, wie filmisch ist es noch? Aber ja, da kommt halt das zusammen, diese Schlüssellochperspektive hast du dort natürlich sehr stark, weil wir kennen jetzt keinen Polizisten, können jetzt nicht mehr angucken, wie der so Ermittlungsarbeit macht, so.
Nee, vor allem die Polizisten, mit denen man in echt zu tun hat, sind ja selten die so ermitteln. So, ne? Nee,
genau,
ja.
So, ja. Das auf jeden Fall auch. Das ist ja auch wiederum Teil, ne, von, inwieweit ist diese fiktionalen Darstellungen natürlich irgendwie Teil eines Propaganda-Programms, das Bild der Polizei quasi positiver darzustellen oder positiver einzufärben, als es eigentlich in Wirklichkeit ist, was definitiv der Fall ist. Also natürlich, Propaganda klingt ja immer so extrem.
Klingt so gesteuert.
Genau, so gesteuert und so sehr, 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 sehr zielgerichtet.
Ja, ja.
Aber es ist ja einfach nur ein ideologischer Bias in der Gesellschaft, ja, der sich halt sehr stark verselbstständigt.
Ja, für mich kommt ja auch, also was, selbst wenn irgendwie über Propaganda gesprochen wird, wird für mich das noch grundlegendere Problem, wird oft gar nicht angesprochen, nämlich, dass diese ganzen Krimis auch einfach eine viel schlechtere Welt zeigen, als wir, weil halt so viel Verbrechen, wie in Krimis verhandelt wird, passiert in der echten Welt nicht.
Ja.
Das ist für mich eigentlich das noch viel grundlegendere, das Grundrauschen, über dem dann so Propaganda passieren kann,
ja.
Ist, dass dir halt eine Welt irgendwie serviert wird, in der jede Woche ein extrem brutales Gewaltverbrechen passiert. So, ne? Was dann natürlich auch eine gewisse Polizeireaktion rechtfertigt.
Ja, ja, aber das war so mein erstes Berufsfeld, an das ich denken musste.
Genau, das ist halt auch ein Beruf, der, und da gibt's noch ein paar andere, die ähnlich funktionieren, der eine gewisse Handlung schon mit sich bringt einfach. Also so ein, man sagt ja auch procedural, also so wirklich so eine Prozedur, der man folgt. Und der die Figur mit vielen anderen Figuren so in Berührung bringt. So. Und dadurch kann halt auch so, ne, wir haben beim letzten Mal über Honey Don't geredet, was ja auch ein Film über das Ermitteln ist, aber der ja viel mehr darin interessiert ist, so, wem begegnet sie auf ihrem Weg, als was ist wirklich das Ziel dieser Ermittlung.
Ja.
Ne? Dafür eignet sich halt Polizist sehr gut irgendwie. Ähnlich
daran auch, angeschlossen sind natürlich auch die ganzen Anwälts.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Ja.
Genau. Mhm. Anwälte, Privatdetektive sind auch ähnlich. Ne? Genau, dann gibt es noch Journalisten, sind auch für mich, funktionieren oft auf eine ähnliche Weise so erzählerisch. Aber habe ich weniger so ein...
Da gibt es nicht so viele Filme, ne? Es ist gar nicht so, es gibt zwar so die ikonischen Filme, die Unbestechlichen oder sowas, ne? Oder zuletzt wahrscheinlich sowas wie Spotlight halt, genau, so, oder so reine Journalism-Movies. Zodiac als so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Aber genau, so diesen richtig reinen Journalismusfilm. Es hat sich nicht so richtig als so ein richtiges Genre etabliert, anders als halt Polizeifilm oder Krimis.
Ja, es gab noch hier The Post.
Der Spielberg.
Ein Film, der existiert.
Ja.
Broadcast News natürlich.
Broadcast News ist ein herrliches Beispiel. Fantastischer Film. Und da geht es ja auch so ein bisschen um. Ja, da geht es um das Feld an sich auch.
Ja.
Du hast ja bei sowas wie Spotlight, da ist schon das. Das Issue, das, was da ermittelt wird oder was da recherchiert wird, das ist schon das Hauptding, der Hauptgegenstand so ein bisschen. Ne? Aber bei Broadcast News geht es auch um diese Institution Fernsehen, Nachrichten, was sind da für Machtdynamiken, was ist das Beziehungsgeflecht von denen. Genau, deswegen ist es nochmal ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall auch sehr interessant, aber auch auch eher eine geringe Anzahl von Filmen.
Ja, du hast recht, ne? Das ist interessant eigentlich, weil es ja eigentlich gibt es dir ja ähnliche Möglichkeiten, die ein Polizeifilm dir gibt, so erzählerisch, aber halt mit ein bisschen weniger so ideologischem, also nicht, dass Journalismus komplett frei von irgendwie, aber zumindest weniger diese Propaganda-Ebene von so Polizeifilmen. Ne? Also eigentlich würde ich gerne mehr Journalismusfilme sehen.
Ja, wobei eigentlich, genau, richtig, vor allem, weil ich würde sagen, bei Journalisten und JournalistInnen ist es ja auch ein bisschen. Die haben vielleicht noch so ein bisschen mehr Hürden. Weil Polizist kann einfach überall seine Marke immerhin zeigen und dann kommt er überall rein. Jetzt vereinfacht gesprochen natürlich, aber eigentlich könntest du einen Großteil von den Ermittlungsfilmen, die der Polizei zugeschrieben werden, auch so aus Journalismusfilmen draus machen, auf jeden Fall. Weil das ist auch schon sehr interessant. Ich meine, viele von den Sachen, den großen Enthüllungen der letzten Jahre waren halt auch große Recherchen aus Zeitungen und wie die gemacht werden, ist halt, da gibt es zu wenig Filme drin, würde ich auf jeden Fall sagen. Da würde ich gerne mehr diese Schlüssellochperspektive haben.
Ja, wir haben das Wort schon erwähnt, aber Competence Porn bei den Journalismusfilmen, die es gibt, auf jeden Fall irgendwie Teil des Reizes, so, ne? Also, willst du vielleicht erklären, was Competence Porn, woher der
Also Competence Porn, also, ich erklär den Begriff, den du genutzt hast, aber wir meinen damit das Gleiche. Wir haben beide das Gefühl, dass uns beiden Freude macht, nämlich Leuten auf der Leinwand zuzusehen, die gut in ihrem Job sind.
Ja.
So ganz simple ist das.
Vor allem Gruppen von Menschen, die zusammen gut in ihrem Job sind, mag ich sehr.
Ja, das hat auch auf jeden Fall, deswegen sind auch die Mission Impossible Filme, wurde es ab 4 besser als davor.
Genau, ja, weil es dieses Zusammenspiel des Teams ist und so.
Genau, wir haben so ein bisschen mehr Team und klar hat Ethan Hawke auch so ein bisschen privaten Ballast, aber er hat auf jeden Fall viel, viel weniger in diesen Filmen. Ich würde auch sagen, dass das ein großer Faktor ist für Competence Porn, ist, dass die Präsenz der privaten und internen oder familiären Konflikte einfach geringer ist als die Präsenz des Jobs in dem Film. Ja. Dass halt der Job so ein bisschen die Hauptrolle spielt. Und dass irgendwie die Challenge, die Geschichte, das Hindernis der Figur ist halt Teil von ihrem Job, das zu lösen. Und wenn sie das gut macht, gucke ich dem gerne zu, auf jeden Fall. Weil das Interessante, und da spielt nämlich auch die Schlüssellochperspektive rein, Competence Porn funktioniert für mich am besten, da in Bereichen, wo Leute was machen, was ich gar nicht so gut kenne. Mhm. Weil dann können sie mich mit ihren Magic Tricks quasi auch ein bisschen erstaunen, zum Staunen bringen. So. Ich denke so, oh, was für ein Problem, krass, das ist ja unlösbar. Und dann so, dann machen wir das und das und das und das. Und dann so, okay, krass, ja, gut. So, sehr simpel gesprochen. Aber so funktioniert für mich Competence Porn auch auf jeden Fall. Aber natürlich, dass es auch mal alles nachvollziehbar gemacht wird. Es muss halt irgendwie auch immer nachvollziehbar sein. Also sie müssen quasi zum einen dir was zeigen, was du noch nicht kennst, durch die Schlüssellochperspektive und gleichzeitig wird es auch verständlich und dann lösen das Problem auch schon. Deswegen hast du ja am Eingang, bevor wir ja auch gepodcast haben, haben wir ja drüber gesprochen schon ein bisschen, dass du halt meinst, dass halt Wissenschaftler so schlecht funktionieren im Kino, weil diese Nachvollziehbarkeit halt sehr schwer zu leisten ist.
Genau, ja. Und weil viel wissenschaftliche Arbeit auch, der Prozess ist, glaube ich, schwer darzustellen, so, ne? ist auch oft, glaube ich, ein sehr einsamer Prozess. Also es findet natürlich viel Austausch zwischen Wissenschaftlern statt, aber so die tägliche Arbeit kann, glaube ich, sehr einsam sein. Ja, und wie gesagt, es ist halt schwer überhaupt zu verstehen, so für normale Menschen. Deswegen, man muss es entweder halt sehr vereinfachen, was dem irgendwie so einen Reiz nimmt, oder man stellt es halt nicht realistisch dar. So. Ja, also für mich ist so das Competence Porn. Ich mag irgendwie Gruppen, die zusammenarbeiten. Und ich mag es, ich mag Leute, die gut in ihrem Job sind, aber so realistisch gut. Also was ich halt, so Mission Impossible zum Beispiel, diese Ethan Hunt-Figur ist mir zum Beispiel schon irgendwie zu unverwundbar. So. Also was ich mag, ist halt Leute, die kompetent sind, aber nicht irgendwie Genies. Spotlight ist da für mich tatsächlich ein sehr gutes Beispiel. Spotlight, ich bin da, glaube ich, also die meisten Filmfans, die ich kenne, finden den Film nicht so interessant. Aber ich finde den so auch aufgrund meines eigenen Backgrounds irgendwie so am Rande von so Journalismus irgendwie mal gearbeitet hat, finde ich den Film fantastisch und ich finde, dass er, für mich ist das der beste Film über Journalismus, mehr noch als All the President's Man, weil er gerade zeigt, dass irgendwie, was nötig ist, ist nicht irgendwie, also in den meisten Fällen, ein oder zwei Genies, die den richtigen Riecher haben, sondern es ist irgendwie eine ganze Gruppe von verschiedenen irgendwie Menschen, die alle ihren Job irgendwie so gut machen wie möglich und wo sich irgendwie jeder dem Prozess so ein bisschen unterordnen muss. Also was der Film eigentlich zeigt, ist, dass ja, die sind alle gut und kompetent und es ist irgendwie befriedigend, ihnen dabei zuzugucken, wie sie gut in ihrem Job sind. Aber der Film macht halt auch deutlich, dass das, was irgendwie entscheidend ist, zumindest jetzt spezifisch für Journalismus, was zwischen gutem und schlechtem Journalismus oft unterscheidet, ist, dass gutem Journalismus die Zeit und die Mittel gegeben werden.
Ja.
Ja, beim Stichwort Competence Porn, das ist, glaube ich, der dritte große Beruf neben Polizist und Anwalt, Ärzte.
Auf jeden Fall.
Aber auch ein Ding, was zumindest mittlerweile mehr im Fernsehen stattfindet, ne? Was sind denn die großen Arztfilme?
Ja, das ist eine gute Beobachtung, auf jeden Fall. Mir fällt jetzt auf Anhieb nicht so der große Arztfilm ein.
I Guess Awakenings, kind of.
Mhm. Was war denn Awakenings?
Awakenings ist ein Film von Penny Marshall mit Robin Williams, basierend auf einem Buch von Oliver Sacks, einem sehr bekannten Neurologen, der mit Hilfe von einem Mittel, das L-Dopa heißt, Patienten, die so im Koma waren, irgendwie zeitweise aufwecken konnte. Penny Marshall hat daraus halt einen Penny Marshall-Film gemacht. Ne? Also der ist sehr rührselig und der ist irgendwie sehr sentimental so. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, wo einer der wenigen Filme, die mir jetzt einfallen, wo man einen Arzt sieht, der Arztsachen macht.
Ja. Yeah.
Und wo halt auch irgendwie sein Job irgendwie eine Rolle spielt, weil ansonsten, wenn ich an so
Doctor Strange.
Ja. Nee, ansonsten, wenn ich an so Ärztin-Filme denke, denke ich zum Beispiel irgendwie an sowas wie Flatliners oder so, wo es natürlich irgendwie eine Rolle spielt, dass die Ärzte sind, aber das geht ja nicht um den Beruf Arzt, so in dem Sinne.
Ja, das stimmt schon. Ja, Arzt ist schon wieder so ein Graubereich. Ich würde auch sagen, dass es ist hart gefeatured im Fernsehen, aber ist irgendwie sehr schwach im Kino und auch nicht so richtig präsent als Job nur. Weil selbst bei solchen ikonischen Serien wie Emergency Room ist ja das Beziehungsgeflecht unter den Ärzten und ihre privaten Issues ja auch ein sehr großer Faktor. Und da hast du sowas wie House, wo halt Sherlock Holmes mit Modell umgepfropft wird auf so Medical.
Ja,
aber da hast du halt auch so einen Genius-Charakter.
Und wo es halt auch komplette Fantasy ist, also die Medizin. Ja. Und es gab ja jetzt auch The Pitt, die quasi Nachfolgeserie zu Emergency Room, die tatsächlich sehr, also da sind auch so ein paar so Beziehungsgeschichten, aber da geht's sehr konkret um die Arbeit von Ärzten und Krankenschwestern. Und es funktioniert sehr gut tatsächlich. Und auch, also nach dem, was ich so lese und recherchiert habe, scheint es auch sehr akkurat und realistisch zu sein. Und ist dann doch überraschend, wie spannend das ist. Aber ja, ist halt eine Serie.
Ja, ich glaube irgendwie, diese Unendlichkeit von Berufen ist vielleicht auch so ein Faktor, dass die im Kino Also gerade diese sehr beliebten Fernsehberufe, dass die im Kino nicht so gut funktionieren, weil ich habe mal zu meinen Uni-Zeiten bei der Dramaturgie-Klasse, da ging es um so verschiedene Konfliktarten in Serien. Und da gibt's halt, das werden die meisten kennen, Character-Driven, Konflikte, die Character-Driven sind. Also, wo quasi das, die Konflikte generieren sich aus dem Charakter. Ne, aus der Figur, so, das ist halt also ganz oft interne Konflikte. Dann Arena-Driven, wo halt die Serie oder der Film halt eine Arena erzeugt von verschiedenen Charakteren, die halt, wo die Konflikte halt durch dieses Geflecht von Figuren entstehen. Das beste Beispiel ist Game of Thrones. Bei Game of Thrones ist ein bisschen egal, wer da jetzt eigentlich so, ob der jetzt der König oder irgendwie was die jetzt genau für Berufe ausüben, aber wichtig ist, was die für eine Beziehung zueinander haben.
Ja.
Und das andere ist halt Humanity-Driven oder World-Driven. Also Serien, wo halt die Probleme aus der Welt, aus der Menschheit an sich, also wirklich unlösbare, immer wiederkehrende Probleme. Krankheit, Tod, Verbrechen. Und das ist halt die Arena von Procedurals, von Medicals, von Krimis. Und während halt Filme auch immer dazu neigen, natürlich immer Sachen zu zeigen, sind Filme halt sehr viel abgeschlossener. Sind halt irgendwie, die enden irgendwann, deswegen sind da ganz oft so, und solche Charakterkonflikte oder persönlichen oder privaten, interfamiliären Konflikte kann man irgendwie zu einem Ende führen, zu einem präsenteren Ende führen, als jetzt solche nicht lösbaren, immer wiederkehrenden Probleme.
Ja, stimmt.
Wie Krankheit, Tod und Verbrechen. Deswegen haben wir auch ganz häufig, also aber auch schon mittlerweile im Fernsehen, halt auch um die Detectives oder die Polizisten haben ja, da nimmt ja auch das Privatleben mittlerweile einen sehr großen Teil ein von der Erzählung. Also es geht ja gar nicht mehr darum, dass wir einfach einen Polizisten sehen, der einfach super gut in seinem Job ist und sein Ding macht und der nimmt nichts davon mit nach Hause, weißt du so? Also in gewisser Hinsicht hat das ja auch ein bisschen Fargo damals aufgegriffen. Also mit der Frances McDormand-Figur, die halt du hast diese beiden Ebenen von ihr, dieses Private mit ihrem tollen Ehemann, hier John Carroll Lynch, und sie hat eigentlich so ein ganz tolles Leben irgendwie, und dann ermittelt sich quasi dieses absolut brutalen, dieses brutale Verbrechen und fragt sie am Ende nur, warum das alles? Und ist auch sehr gut in ihrem Job, aber diese beiden Ebenen haben keine Verbindung zueinander.
Genau,
und dadurch, dass der Film das thematisiert, wird das so offensichtlich so irgendwie. Und dadurch ist es irgendwie auch ganz interessant. Und dadurch ist es auch so ein bisschen Competence-Pommel. Frances McDormand ist sehr, sehr gut in dem Film, deswegen.
Ja,
aber interessant, stimmt. Also ich glaube, in Filmen sind Jobs besonders gut, wenn sie dem Film ästhetisch oder strukturell irgendwas geben.
Ja.
Darüber haben wir schon eingangs gesprochen beim DJ. So, ich finde Busfahrer, Lokomotivführer, alles was mit Mobilität, wo ein Moment der Reise schon quasi drin ist, dass du an verschiedene Orte kommst. Dadurch hat der Film schon quasi so eine, dass du an verschiedene Orte kommst. Bei Sommer vom Balkon, dem Andreas Dresen-Film, wo Nadja Uhr diese Krankenpflegerin spielt, oder diese alten Pflegerin, wo du halt quasi immer diese Vignetten hast von ihren Patientinnen, wo du immer so kurz in dieses Leben reinkommst, hast du eine Interaktion mit jemanden, mit diesen Figuren, lernst die kennen und dann bist du wieder draußen und du hast halt, oder halt beim DJ halt, dass du halt so Voice-Over hast, du hast so eine interessante Gesprächssituation, von einer spricht an viele, aber die anderen können quasi nicht zurück antworten. Ich glaube, solche Berufe sind besonders interessant fürs Kino. Aber alles, wo jemand irgendwie über ein Reagenzglas hockt oder in ein Analysegerät irgendwas reintippt, was man nicht versteht als Normalo oder nur vom Computer sitzt und irgendwas tippelt, ist an sich uninteressant.
Genau, da musst du dann irgendwie, haben wir auch vorher kurz drüber gesprochen, so zum Beispiel in Hackerfilmen musst du dir dann irgendwelche Visualisierungen überlegen. Da wird sich ja gern drüber lustig gemacht, ne? So, vor allem so die 90er Hackerfilme, wo dann irgendwie bizarre frühe Computeranimationen oder so.
Da auch nochmal ein Shoutout an Paul Thomas Anderson in One Battle After Another, die bei der Vaterschaftstest. Da musste er auch ganz schön arbeiten, um den irgendwie einigermaßen filmisch zu machen.
Ja.
Aber er hat da wirklich alles reingelegt, was nur geht. Irgendwie, wenn die Linien gerade zueinander sind, dann.
Stimmt. Ja, wo mir gerade noch einfällt, was mir gerade noch einfällt, wo du sagst, es muss dem Film etwas geben. Sportler ist auch ein Beruf, so, ne?
Mhm.
Und Sportfilme funktionieren wahrscheinlich deshalb gut, weil sie dem Film halt so vor allem ein Finale geben. Also vor allem so einen symbolischen Sieg. Also es gibt so ein ganz klares, so, das ist so der symbolische Test für den Konflikt irgendwie der Hauptfigur sozusagen, den sie irgendwie bestehen muss. So, das kann halt bedeuten, sie müssen irgendwie das große Spiel gewinnen. Es kann auch bedeuten, wie in Rocky, dass er irgendwie realisieren muss, dass er nicht gewinnen braucht, um sich irgendwie zu beweisen, dass er irgendwie was wert ist. So. Mhm. Aber trotzdem, es gibt Filmen halt diesen Charaktertest irgendwie, den du irgendwie filmisch zeigen kannst. Und da bei Sport finde ich es interessant, darüber nachzudenken. Also ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich finde, Baseball ist mit großem Abstand die beste Sportart für Filme. Aber ich weiß nicht, warum.
Ich kann es dir erklären.
Weil ich verstehe die Regeln von Baseball auch nicht.
Ja, das ist die Magie.
Meinst du?
Ja, die Magie ist, zum einen ist Baseball, genau, es ist ultra komplex irgendwie, was ich nur weiß, ist ungefähr. Aber du musst die Regeln nicht verstehen, weil dir die Figuren, also weil in guten Baseballfilmen wird ja immer klar gemacht, eigentlich auch durch das Schauspiel und wie die Emotionen gelegen sind, irgendwie, was ist jetzt wichtig? Was ist jetzt der wichtige Moment? Den Ball muss ich kriegen. Den Schlag muss ich schaffen.
Stimmt, es ist auch natürlich klar ein Moment. So, ne? Es ist halt, du triffst den Ball oder nicht. So,
am lustigsten ist halt immer bei Baseballfilmen wirklich, bei jedem normalen anderen Sport, nennen wir ihn Basketball, nennen wir ihn Fußball, kannst du irgendwie mit einem Schnitt auf das Scoreboard zeigen, ja, wir gewinnen oder ja, wir verlieren. Ja. Aber bei Baseball zeigen wir, ich weiß nicht, zum Beispiel wie hier Indianer von Cleveland oder eine Klasse für sich, da wird irgendwie das Scoreboard gezeigt und du so im 7. Inning ist irgendwie whatever, I don't know. Weiß nicht, was das heißt. Aber zeigst du halt einfach nur das Team, wie es jubelt. Und das Coole an Baseball ist halt, es ist so überschaubar. Du hast dieses Dreieck, du hast so Figuren, die haben so ganz klare Rollen. Du hast diesen Teamcharakter da mit drin, sehr viel deutlicher. Weil beim Fußball, bei anderen Sportarten haben die alle das gleiche Trikot an, die laufen da, wuseln da über den Platz, sind viel zu viele Leute. Du hast gar nicht so richtig diesen Überblick dazu, wer eigentlich wo und was und wie genau macht. Da müsstest du dich schon sehr genau auskennen, um einen Stürmer von einem Verteidiger zu unterscheiden. Da kenne ich mich nicht aus. Aber im Baseball, der eine hat einen Prügel in der Hand, der andere hat so einen Handschuh zum Auffangen, der eine andere rennt quasi so, ne? Und ich glaube, der Schläger, der rennt auch. Und der muss da so eine Base erreichen. Schon, ja. Du hast da so viele visuelle Elemente drin mit diesen Bases. Und es ist einfach ein sehr, sehr filmischer Sport, würde ich behaupten.
Ja.
Weil er so irgendwie so, er ist so abstrahiert auf so visuelle Signposts. Und die funktionieren und die werden dann emotional aufgeladen durch die Inszenierung, durch die Schauspieler. Und da muss ich die Regel nicht verstehen. Ich muss nur wissen, das bedeutet, dass dann gewinnen wir, wenn die das machen. Wenn die über dieses Feld da rutschen, dann gewinnen wir.
Stimmt, ja. Ja, aber finde ich interessant, weil halt Baseball ja erstmal weniger zum Beispiel actionreich aussieht als Fußball.
Ja, aus der Totalen, ja.
Ja, Curling könnte, glaube ich, genauso gut funktionieren, aber wird selten gemacht. Aber ich würde gerne mehr Filme über Curling
sehen. Auf jeden Fall Curling-Filme, Lücke.
Ja, und bei so Solosportarten, was gibt's denn da? Es gibt
viele Golffilme.
Es gibt Golffilme, ja, es gibt Tennisfilme. Aber darf auch, ähnlich finde ich Golf besser für Filme als Tennis zum Beispiel. Aus einem ähnlichen Grund wie Baseball, weil es so eine klare irgendwie Abfolge hat und so. Und weil du hast halt diesen Moment von Schläger, Kontakt zwischen Schläger und Ball und alles hängt irgendwie von diesem Moment ab.
Genau, du hast diesen großen Schlag und gleichzeitig hast du aber auch dieses, dann am Ende das Ding ins Loch reinkriegen. Das ist auch sehr visuell.
Ja.
Quasi. Da geht es ja um Präzision, das ist auch interessant. Nicht einfach nur wild drauf raufhauen.
Genau. Worüber wir auch noch nachgedacht hatten, ist, was ist mit mehr Working-Class-Jobs?
Ja, wir haben jetzt bisher alles so Jobs genannt, die meistens eine höhere Bildung oder eine höhere Kompetenz, Komplexitäts- und Kompetenzgrad zugesprochen wird. Aber genau. So Competence-Porn in Working-Class-Jobs, in Service-Jobs, als Reinigungskraft. in der Systemgastronomie an der Kasse und so. Also ich glaube, das, was dem so ein bisschen vielleicht widerspricht, ist das ganz oft, dass oftmals diese Jobs ja auch in Filmen vorkommen, die nicht so, die es jetzt nicht unbedingt um primär um Unterhaltung geht.
Mhm, ja.
Und wenn wir das Thema Most Cinematic Jobs, wir haben es jetzt so genannt, aber man macht ja, meint damit ja auch in gewisser Hinsicht, dass diese Filme auch so eine Leichtigkeit der Fiktion haben, so ein Fun-Faktor, der einfach durch den, dass das alles ersponnen ist, während halt dieser Working-Class-Filme dann vielleicht auch immer sehr hart auf dem Boden der Realitäten sich befinden.
Genau, weil sowas, was uns einfiel, war zum Beispiel irgendwie Ken Loach, so der Sorry We Missed You, wo es um so einen Amazon-Fahrer geht. Weiß nicht, ist es explizit Amazon? Nee, ist Amazon?
Aber ganz normal Post. Paket.
Ist das Paketpost?
Ich glaube, es ist
Paket. Schon ein privater Dienst, oder?
Ja, ja, gut. Also es ist schon so ein privater Dienst, aber es ist, geht konkret, glaube ich, einfach um Paket.
Okay, ja. Genau, halt so ein Paketfahrer, wo es halt darum geht, wie krass hart dieser Job ist und
in der Gig-Economy halt, ne? Also,
ja. Fantastischer Film, aber ja, eben nicht so, guckst du nicht als Competence-Porn.
Ja, ja, genau.
Guckst richtig, du nicht als, da ist nicht der Reiz irgendwie, dass du diesen Beruf, den du nicht ausübst, irgendwie, dass dir den jemand vorführt, so. Sondern es geht halt darum, dass dir vor Augen geführt wird, so, dass wie Menschen unsichtbar für dich arbeiten, sozusagen.
Ja, also ein Beispiel, was ich ja schon genannt habe, ist ja Sommer vom Balkon, würde ich behaupten. Ja, der hat diese Tonalität, der trifft das ganz gut. Weil Nadja Ufüge einfach wirklich gut ist in ihrem Job.
Und ja.
Man denkt ja so, oh krass, mit was für Schicksal man da konfrontiert ist als Altenpflegerin. Und die meistert das trotzdem so gut. Mhm. Und hat trotzdem noch andere Sachen zu meistern. Ne? Und das ist, glaube ich, auch Thema des Films. Und das, da hat man auch so ein bisschen Competence-Porn, würde ich sagen.
Ja, und ein Film, der mir noch einfiel, war, ist der Film Support the Girls von Andrew Bujalski, den in Deutschland kaum jemand gesehen hat. Ich glaube, der hatte auch keinen Kinostart oder sowas, sondern wird irgendwie so auf Amazon gedumpt oder so. Wo es um so eine Hooters-ähnliche Sportbar geht. Also so eins dieser Chicken Wings-Restaurants in den USA, wo die Kellnerinnen alle so knappe, so kurze Jeanshosen und irgendwie knappe T-Shirts anhaben und so. Und die sich irgendwie als Family-Restaurants verkaufen, aber natürlich vor allem ein männliches Klientel irgendwie ansprechen. Das ist jetzt auch nicht reiner irgendwie so Competence-Porn, aber es geht schon auch darum, also es folgt im Prinzip, es ist so ein Tag im Leben der Managerin von einem dieser, also so Schichtmanagerin von einem dieser Restaurants. Und da geht es schon auch darum, wie viel Kompetenz eigentlich in ihrem Beruf drinsteckt, was man vielleicht, weil es vielleicht ein Beruf ist, über den, oder ein Berufsfeld ist, über das man sich entweder keine Gedanken macht oder sich sogar lustig gemacht wird. Mhm. Und da geht es schon auch darum, dass da viel Kompetenz trotzdem drinsteckt und dass das irgendwie Arbeit ist. So. Und da geht es auch einfach um die Solidarität irgendwie unter den Figuren und so. Aber klar, es ist einfach, ja, Working Class Jobs ist wenn anders im Kino gezeigt.
Ja.
Das Letzte, wo man vielleicht noch drüber reden könnte, ist, welche Jobs überhaupt nicht funktionieren. Weil wir haben vorher eine Liste gefunden mit ein paar Beispielen, wo wir nicht so richtig irgendwie auf zustimmen wollten, ne?
Ja, wir haben ja schon ein paar angesprochen. Also wie gesagt, so Wissenschaft ist schwierig, würde ich sagen. Also vor allem je unmintiger es wird, also je weniger, also selbst sowas wie A Beautiful Mind oder irgendwie sowas, wo du halt so Mathematik, Ingenieur, irgendwas, Naturwissenschaften, da kannst du noch ein bisschen was mit Objekten machen, da kannst du noch irgendwie ein bisschen was durchs Mikroskop filmen oder sowas, aber wenn es dann gesellschaftswissenschaftlicher wird, wird es, glaube ich, schwierig da irgendwas.
Dann gibt's nur Arrival.
Dann gibt's Arrival, ja.
Ja, genau, aber dann stimmt. Muss man halt Aliens ins Spiel bringen.
Da muss man Aliens ins Spiel bringen, dann wird's interessant, ja. Genau, richtig, ja. Künstler?
Ja, Künstler finde ich nämlich interessant, weil, also Künstler und Wissenschaftler sind, glaube ich, beides Berufe, wo man denkt, ah, das ist ja super interessant. Aber im Film schwierig. Künstler halt meist ja in Form von Biopics. Und die meisten interessieren sich ja nicht so richtig dafür, wie die Kunst entsteht, sondern eher für so psychologisieren halt irgendwie, ne?
Ja, vor allem, ich glaube, bei Competence-Porn geht es ja auch immer so ein bisschen darum, oder bei so guten, dass, wie gesagt, diese Nachvollziehbarkeit und dieses Problemlösungsorientierte. Mhm. Aber bei Kunst wird ja kein Problem gelöst.
Ja.
Bei Kunst wird ja ein Ausdruck geschaffen, der vielfältig ist und auch bei einer anderen Person genau ein anderer sein könnte, aber genauso valide ist.
Ja.
So. Dementsprechend, wenn mir jetzt erklärt wird, ja, jetzt mache ich einen Pinselstrich hier, deswegen, okay.
Ja.
So, ne? Also so ein bisschen, ne? Ja, also es ist immer ganz interessant, wie dargestellt wird, wie Kunst entsteht oder welche Hintergründe es hat oder so. Das vielleicht. Ich mag halt auch diesen Tim Burton-Film Big Eyes sehr gerne. Der nimmt das so ein bisschen, das ist das eigentliche Thema von dem Film. Ich finde den, der ist immer so untergegangen. Ich finde den sehr gut.
Da geht's doch, im Wesentlichen geht's doch darum, dass quasi, sie sind irgendwie ein Künstlerpaar und sie wird irgendwie so unterschätzt sozusagen oder.
Ja, also er ist der eigentliche, der so die größeren Ambitionen hat oder auch ein bisschen bekannter ist und sie malt ja auch, aber sie, und sie malt ja diese großäugigen Menschen. Und dann, die werden auf einmal halt entdeckt und da wird sie berühmt und dann gibt halt ihr Mann das als sein Werk aus. Und sie malt dann quasi für ihren Mann die Bilder quasi.
Mhm.
Aber das Interessante ist halt, dass, klar, sie leidet darunter und aufgrund dieses Leidens verändert sich dann halt auch ihre Kunst auf einmal. Und dann malt sie eben nicht mehr die Bilder, für die ihr Mann quasi die Lorbeeren einheimst. Das fand ich ganz interessant in dem Film, wie er das dargestellt hat. Und so. Sowas finde ich interessant, aber da geht's eher um die Beziehung von Mensch und Kunst als um das Beruf, der Beruf des Künstlers, der an sich erstmal klingt ein bisschen wie ein Widerspruch. Weil es ist vielleicht eine Berufung, aber es ist halt kein Beruf so richtig. Also es ist so ein bisschen, wir kommen ja wirklich an die basalen Strukturen von so Arbeit, aber es ist halt, in so zu einem Job gehört halt zum einen, also am meisten ist es interessant, wenn sie ja beides haben, wenn die Leute, die Jobs in Filmen machen, sie machen, weil sie sie machen wollen, aber sie machen sie auch, weil sie sie machen müssen. Und weil es das entweder aufgrund von ökonomischen Gründen oder weil sie sich irgendwie verantwortlich fühlen für die Gesellschaft auf eine Art und Weise, ne? Also irgendwie Firefighters oder so. Das sind gerne Firefighters, aber sie machen das auch aus einem bestimmten Verantwortungsbewusstsein heraus. Ne? So, ne? Aber und Künstler sind da so ein bisschen entkoppelt, weil Künstler, ganz despektierlich gesprochen, ein bisschen so einfach nur in ihren eigenen Sud baden. Mhm. Und quasi einfach nur, sie werden quasi dafür bezahlt, dass sie quasi ihr Innerstes nach außen kehren, auf eine Art und Weise. So, ne? Aber es ist jetzt keine auf den ersten Blick super notwendige Arbeit, die dann verrichtet wird. So ganz blöd gesprochen. Genau, das glaube ich, das macht so Jobs in Filmen. Also it's not a job. Also der Job, das Wort schon allein hat irgendwie. Ja, ich finde, das muss diese zwei Seiten. Wenn eine Figur das nur aus ökonomischen Gründen macht, dann hast du sowas wie Sorry, we missed you.
Ja.
Und da ist das Thema dann das auch, ne?
Mhm.
Aber wenn sie es auch aus einer gewissen inneren Berufung heraus oder weil sie da irgendwie auch einen gewissen Drang verspürt, eine Aufgabe, die ihr gegeben wurde. Und dann ist sie halt auch noch dafür berufen, im Sinne von, dass sie halt sehr, sehr gut ist in dem Job. Dann ist es für mich halt so gut. Dann ist es Competence-Porn.
Ja. Ja, also eine Ausnahme, die mir eingefallen ist in Sachen Künstler, also nur um anzusprechen, dass es schon auch irgendwie geht, ist der Film Love and Mercy über Brian Wilson. Wo es natürlich auch super viel um den Menschen hinter der Kunst geht und darum, wie sich seine irgendwie persönlichen Probleme und so in seiner Kunst widerspiegeln. Aber es gibt eben auch Szenen, wo man einfach beobachtet, wie Brian Wilson, der Songschreiber der Beach Boys, wie er im Studio arbeitet. Und da hast du schon so ein bisschen dieses Element von, es macht einfach Spaß, jemandem zuzugucken, der gut ist in diesem Ding. Das funktioniert, glaube ich, aber auch aus zum Teil daraus, dass Brian Wilson jemand ist, der, ich glaube, er geht, glaube ich, Songs schreiben auch so ein bisschen mathematisch an. Also vielleicht ist es deshalb, also ich glaube so, es hat so, dieses Problemlösen ist bei ihm irgendwie so drin, hast du das Gefühl. Okay. Also hast du den Film gesehen?
Nee, leider nicht.
Da geht's halt auch, also da hast du halt oft diese Szenen, wo er so, wo so klar ist, so er hat irgendwie ein bestimmtes, er hat was irgendwie im Kopf, was er darstellen will, und dann dirigiert er irgendwie so die Musiker, um das halt darzustellen. Und da ist halt irgendwie, das wirkt schon irgendwie so von, okay, er hat jetzt ein Problem und er löst das irgendwie mit den Mitteln, die er hat und mit der Unterstützung von anderen professionellen Musikern. Mm, so. Aber ja, aber ich wünschte mir, dass das ein bisschen öfter in vor allem Künstler-Biopics drin ist, weil es ist nicht uninteressant, Leuten dabei zuzusehen, wie Kunst auch entsteht. So. Und also ich glaube, Love and Mercy ist tatsächlich ein Film, der Leuten so ein bisschen, vielleicht, also die vorher keinen Zugang zu den Beach Boys hatten, irgendwie den Zugang geben kann oder vielleicht erklären kann, was die meisten Biopics für mich halt, also die meisten Filme über Künstler, woran sie halt oft scheitern, ist, dass sie jemandem, der nicht schon an diesem Künstler interessiert ist, glaube ich, nicht mitteilen könnten, was diesen Künstler besonders macht. Und ich finde, Love and Mercy schafft das zumindest so ein bisschen, weil er halt so simple Dinge macht wie, dass er einzelne Elemente aus Beach Boys Songs, die ja so sehr komplexe, geschichtete Arrangements sind, dass er so einzelne Elemente daraus isoliert und so und dadurch so dich vielleicht Dinge hören lässt, die du vielleicht gar nicht bewusst gehört hast, als jemand, der
dich
nicht
einweist ins Geheimnis.
Ja. Mhm. Und insofern, also da ist schon irgendwie ein Potenzial, den Prozess von Künstlern zu zeigen, aber vielleicht eignet sich auch nicht jeder Künstler, weil, ja, wie gesagt, es ist halt in dem Fall auch kein, es ist nicht das Einsame, was gezeigt wird, weil viel Kunst ist halt auch ähnlich wie Wissenschaft einsam, so jemand macht das irgendwie im stillen Kämmerlein, sondern das, was in dem Film gezeigt wird, ist halt die Studioarbeit.
Ja, ja, genau.
Wo es dann mit anderen, wo es auch mit anderen Leuten zusammentrifft, was einfach direkt irgendwie interessanter zu sehen ist.
Ja.
Okay, ich glaube, das war's für dieses
Schichtende bei uns. In unserem Job.
Genau, in unserem,
Job. Als Podcaster.
Ja, da gibt's
als
noch
voll bezahlte Podcaster.
Da gibt's noch nicht viele Filme drüber. Aber wenn jemand ein Biopic über uns machen möchte.
Ja, wir sind frei.
Ja.
Ja, dürft alles erfinden. Dürft mir alle Daddy-Issues der Welt geben.
Auf jeden Fall. Ich hatte Schwierigkeiten mit meinem Vater, also mache ich einen Podcast.
Das ist der Titel des Podcasts. Ja. Oder Podcasten geht ins Kino.
Oder Podcasten geht ins Kino, genau. Wir hören uns bald wieder. Danke fürs Hören.
Ja.
Wir freuen uns über Bewertungen und Reviews. Und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.